Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigttext, geschrieben im Johannesevangelium, Kapitel 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu Jesus, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wo ist der Mann? Die Frau ist da, angeklagt des Ehebruchs, auf frischer Tat ertappt, aber der Mann? Hier geht es doch um zwei und es geht sogar hier um Leben und Tod. Ehebruch zieht die Todesstrafe nach sich nach dem Gesetz des Mose. Will sich ihr Ehemann trotz Ehebruch nicht zu ihr stellen? Auch der andere Mann, der mit ihr die Ehe gebrochen hat, glänzt durch Abwesenheit. Das ist erstmal der Fakt. Aber jetzt sind andere Männer da, fromme, gesetzestreue Schriftgelehrte und Pharisäer. Und an diesen Männern sehen wir kein Mitgefühl für die Frau, die jetzt in ihrer Angst und Erniedrigung und Bloßstellung und Qual steht. Da ist keine Frage von Ihnen an die Frau, vielleicht wie es dazu kam. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann sehen wir, die Übersetzer der Bibel, Martin Luther und andere, die haben jeden Abschnitt der Bibel, jede kleine Geschichte mit einer Überschrift versehen, von der sie meinten, naja, das trifft den Kern der Geschichte. Und unsere hier heißt, wenn man sie aufschlägt in der Bibel, steht drüber: Jesus und die Ehebrecherin. Und das, finde ich, ist gefährlich daneben. Denn diese Überschrift bezieht ja schon moralisch einseitige Stellung. Denn im Text selber, wenn man das genau liest, ist davon keine Rede. Da wird diese Frau einfach immer nur als Frau bezeichnet. Und sie wird auch von Jesus so angesprochen. Und da wird ihre Verstrickung, in der sie sich befindet, benannt, Ehebruch. Aber sie wird nicht als Sünderin bezeichnet, sondern als Frau, Mensch. Und die Ankläger, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Ankläger, die benutzen nun diese Frau für ihre Politik. Sie haben ja vor, Jesus unglaubwürdig, eben mundtot zu machen. Und ihr Plan ist folgender. Sie sagen sich: Gibt jetzt Jesus dem Gesetz des Mose recht und verurteilt diese Frau? Wenn er das macht, dann ist er ja nicht länger ein Freund der Armen und der barmherzige Freund der Sünder und der Ausgestoßenen. Dann könnte man sagen, ja, Jesus ist ja selber hartherzig, schaut mal. Aber Wenn er es umgekehrt macht, wenn er die Frau, die Ehebruch begangen hat, schützt, dann ist ja bewiesen, dass es ihm überhaupt nicht ernst ist mit den Geboten Gottes. Und daran sehen wir, Jesus und die Frau, die sind hier beide, wir sagen dazu, in einer Schicksalsgemeinschaft verwoben, denn sie werden ja beide angeklagt. Die Frau wird offen angeklagt und Jesus wird mit Hinterlist angeklagt. Und nun geschieht Folgendes. Zuerst bremst Jesus die Wucht dieser Anklage. Er bringt sozusagen erstmal Ruhe in diese Aufgeregtheit. Und da könnte man schon was erkennen. Geht ja dann hier um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, damit sie zum Zuge kommt, wir sagen, damit sie aufblüht, die braucht auch ein wenig Zeit und Besinnung. Und so redet Jesus durch sein Schweigen. Und sein Schweigen redet laut. Hier steht, aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Das ist erstmal eine starke Geste. Und sein Schweigen, weil er nichts sagt, fordert auch von den anderen jetzt eine Atempause. Und indem er schreibt, geschieht auch etwas. Er wendet sozusagen seinen Blick weg von denen, die anklagen. Und die sich doch vor einer direkten, offenen Auseinandersetzung mit ihm scheuen. Und dann schreibt er schweigend, wir würden heute sagen entschleunigend, in den Sand. Und erstaunt, völlig überrascht von sowas, erstaunt blicken alle auf seine Finger. Alle richten jetzt den Blick nach unten. Und die Augen der Ankläger und auch der Gaffer, die wenden sich jetzt von der Frau ab. Wenn einer auf die Erde schreibt, in den Sand, was denken wir da? Was sehen wir da? Sehen wir einen vor uns, der in Gedanken weit weg ist? Sehen wir so eine gedankenlose Bewegung? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kannten ihre Bibel. Manche kannten sie sogar ganz auswendig von vorne bis hinten. Und dieses Schreiben Jesu mit dem gebeugten Rücken, das predigte ihnen. Denn im Propheten Jeremia heißt es dazu, da steht im Kapitel 17, es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding, wer kann es ergründen? Alle, Herr, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Im schweigenden Schreiben gewährt Jesus den Anklägern, die barmherzige Möglichkeit, umzukehren, bevor er sie selber als Sünder bezeichnen muss. Und wie barmherzig Jesus handelt, wie seelsorgerlich, wie einfühlsam, hebt ein Wort in unserem Text hervor. Luther übersetzt es mit aufrichten, aber die wörtliche Übersetzung zeigt Jesus als den barmherzigen Lastenträger. Luther sagt, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf. Aber wörtlich heißt es, er beugte sich zu ihnen herauf. Und damit ist gesagt, Jesus stellt sich jetzt nicht über andere, weder über die einen, die meinen, gut zu sein, noch über die anderen, die sich vor Gott als Sünder und Zerbrochene sehen. Er beugt sich herauf. Und Wort und Tat atmen in diesem Moment Demut. Und Jesus spricht jedem Menschen Würde und Achtung zu. Und als er sich heraufbeugt, wendet er sich direkt seinen Anklägern, den Anklägern zu und sagt ihnen, schaut sie an und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Jesu Reden ist wie sein Schweigen. Es verletzt nicht. Es stellt auch nicht bloß. Es klagt auch nicht an. Keinen Vorwurf erhebt Jesus hier, auch nicht gegen die Kläger. Nach dieser einen einzigen Frage beugt er sich wieder und schreibt ein zweites Mal auf die Erde. Und da geschieht Folgendes. Im Herunterbeugen lässt er ein zweites Mal die Ankläger wieder aus den Augen. Und so gibt er ihnen die Gelegenheit, ihm nicht mehr in die Augen sehen zu müssen, sondern auf seine Hände. Und sie sehen ihn schreiben. Und er schreibt und schreibt. Und es beginnt den Anklägern zu dämmern. Auch ihr Herz ist trotzig. Auch ihre Namen stehen auf der Erde geschrieben, weil auch sie vor Gott Abtrünnige und Schuldige sind. Das dämmert ihn jetzt. Und eben waren noch so starke Gefühle da wie Aggression und Hinterlist. Und jetzt ist plötzlich die Situation ganz anders. Mit einem Mal ist nur noch Betroffenheit und Stille. Wie lange mag das wohl gedauert haben, bis sich der Erste umwandte und ging? Wie lange mag das gedauert haben, bis alle weg waren? Zumindest für die Frau, die dort steht, eine Ewigkeit. Und wir schauen auf die, die gehen, und die Reaktion der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der Ankläger, diese Reaktion, dass sie gehen, ich finde, die verdient Respekt. Denn sie fangen jetzt mit Jesus nicht an zu diskutieren über große und kleine Sünden, sagen, ja, wir sind auch so nach die. Sie fangen nicht an zu trennen zwischen Gedankensünden und Tatsünden. Sie wissen, Neid, Habsucht und Begehren in Gedanken, die sind eben nicht so offensichtlich und klar feststellbar wie Ehebruch, aber sie wissen, vor Gott ist beide Sünde, vor Gott sind wir durchschaubar, er sieht das und vor ihm ist es Schuld. Und da hören sie diesen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde, als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Die Ankläger hatten Einsicht und Erkenntnis des eigenen Sündigseins vor Gott. Und diese Einsicht, die hatte ausgereicht, dass sie weggehen konnten von ihrer Anklage. Also die Kraft ihrer Erkenntnis bewirkte, dass sie ihre Anklage, ihren Stein fallen ließen. Aber die Kraft ihrer Einsicht reichte nicht aus, sich neben diese Frau zu stellen. Neben Jesus, bei ihm zu bleiben. Sie hatten erkannt, vor Gott stehen wir nicht besser da letztlich als diese. Aber Mitgefühl erzeugte diese Einsicht nicht, sondern nur Scham. Sie schämten sich plötzlich und das mussten sie jetzt verbergen. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Sie gehen von Jesus. Die Durchschauten hält es nicht in der Nähe Jesu. Die Barmherzigkeit Jesu hatte sie ertappt, aber sie ließen sich nicht davon berühren, ergreifen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Hintergrund dieser Geschichte. Also, wir sehen, es beginnt so. Die gesetzestreuen Schriftgelehrten bringen eine Sünderin zu Jesus. Das hat auch einen Hintergrund. Es ist symbolhaft, weil das Gesetz, wir sagen dazu die Gebote, die ganzen Gebote Gottes, nicht nur die 10, das Gesetz hat keine Gnade. Das Gesetz ist die Anklage. Und die vertreten in der Geschichte die Pharisäer. Das Gesetz hat keine Gnade, sondern nur Urteil. Aber das Gesetz bringt, wie hier die Frau und uns, das Gesetz bringt mich hin zu Jesus. Das Gesetz hat die Funktion, mir zu zeigen, der ich vor Gott bin und wie erbarmungswürdig und der Gnade bedürftig ich vor Gott bin. Ich und jeder unter uns braucht nur auf die 10 Gebote schauen. Und wenn in uns noch ein Rest von Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit ist, dann sieht man sofort, wie tief die Entfernung von den Geboten und meinem Leben ist. Und die 10 Gebote, das Gesetz bringt mich nicht in den Himmel, sondern die Aufgabe des Gesetzes ist, mir zu zeigen, dass ich Gnade brauche. Und in dem Sinne bringt mich das Gesetz zu Jesus und dort gibt es die Gnade. Denn bei Jesus bekomme ich die Gnade. Das erzählt uns die Geschichte. Und es ist dabei völlig unwesentlich, jedenfalls vor Gott, ob ich mich für einen guten Menschen halte oder ob ich in den Abgrund meiner Seele schaue. Ist egal. Ich brauche einen gnädigen Gott. Das sagt mir das Gesetz, Gebot. Und dieser gnädige Gott, der steht in Jesus vor mir. Und wo Jesus ist, das ist ja das Evangelium. Wo Jesus ist, muss die Anklage weichen, sprich das Gesetz schweigen. Es ist in Jesus erfüllt. Und das wird hier erzählt. Wo Jesus ist, schweigt die Anklage. Das ist der Punkt, wo es heißt, da gingen sie weg, einer nach dem anderen. So wird es auch mal sein, wenn wir vor Gericht stehen. Ja, mal eins. Wenn wir Jesus haben, muss die Anklage weichen und wir können flugs hindurch ins Licht. Also die Ertappten gehen einer nach dem anderen und die Frau bleibt. Die Frau, die nutzt nicht die Gelegenheit, sich heimlich mit davon zu schleichen. Hier ist durch die Barmherzigkeit Jesu in der Frau etwas geweckt worden. Wir sagen dazu vielleicht ein kleines Vertrauen. Sie bleibt bei Jesus, sie wartet auf sein Wort und sie stellt sich seinem Wort. Sie bleibt einfach stehen. Wir wissen auch nicht, wie lange Jesus geschwiegen hat. Wahrscheinlich eine Zeit lang. Und dann stehen. Jesus sitzt, sie steht. Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Nochmal diesen Satz hören. Die in der Mitte stand. Und wie deutlich sagt doch die Heilige Schrift an dieser Stelle, dass die Angeklagten, die Zerbrochenen, die Todgeweihten von der Mitte der Anklage in die Mitte der Barmherzigkeit rücken bei Gott. Diesen Menschen, die bei Jesus bleiben und die unter der Anklage stehen, diesen Menschen gehört Gottes Liebe. Und für uns gilt das alle, wenn wir durch Phasen unseres Lebens gehen, wo es nicht hell ist, sondern wo wir besonders unter Zerbruch oder Schuld oder Konflikten oder Dunkelheit leiden, wenn du nur bei Jesus bleibst und nicht fliehst, wenn du bleibst, erfährst du von Jesus nur das Einzige, nämlich Barmherzigkeit. Das kriegen wir von Jesus, nichts anderes. Und Jesus braucht auch die Frau nicht freizusprechen. Das haben ja wider Willen die Ankläger selber getan. Und über die Barmherzigkeit Jesu heißt es wieder mit demselben Wort, da steht, und er beugte sich von unten empor zu der Frau. So als hätte er sich verbeugt, so ist diese Bewegung. Und fragte, wo sind Sie, Frau? Muss man sich wundern? Warum fragt Jesus so? Der sieht doch, dass sie beide alleine sind. Es ist ganz offensichtlich, dass Jesus mit dieser Frage etwas von sich selber zeigen will. Jesus fühlt Freude und Trauer. Er fühlt Freude über die Einsicht der Ankläger und Trauer über ihr Davonschleichen. Und Jesus möchte jetzt dieser Frau eine Stimme verleihen, denn bisher musste sie ja schweigen. Er fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und jetzt fühlen wir direkt etwas, wie diese Frau vibriert, so mühsam, mit einem kleinen Glück im Herzen stottert sie jetzt das Wort. Sie ist ja selber überrascht, wie das ausgeht. Sie stottert mit einem kleinen Glück im Herzen, dass sie davongekommen ist, das Wort. Ja, ja. Und so wird sie, diese Frau, bewegt durch die Barmherzigkeit. Sie wird ein Mensch, der Gott gibt, was Gott gebührt. Alle Ehre. Sie sagt, du bist der Herr. Das gebührt uns, Gott zu sagen. Du bist der Herr, du bist mein Herr. Und sie hört diese Worte, hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, ja. Von dieser Geschichte nehmen wir etwas mit. So, jetzt würde man eine Gabe sammeln und es ist noch kein Brot, aber wir nehmen etwas mit, was in unserem Herzen noch zu Brot werden will. Nämlich die Vergewisserung und die Gewissheit, Jesus straft nicht, er verurteilt nicht, er verlangt hier nicht einmal Buße. Er begnadigt. Das hätte man so nicht erwartet. Und dabei ist es so, er bagatellisiert nicht. Sünde ist für Jesus Sünde. Aber die Gnade, die ist tausendmal größer. Und wer sich nicht von Jesus wegschleicht, sondern bei ihm bleibt, mit allem Mist, was er hat, er darf das erfahren von nun an bis in Ewigkeit. Erfahren und empfangen. Und dieses Wort Jesu, das er damals vor 2000 Jahren an die Frau gerichtet hat, ist durch die Zeiten gewandert und in jeder Generation haben Menschen, die um Glauben gerungen haben, da in einen tiefsten Trost erfahren. Sie haben nämlich dieses Wort an sich gerichtet verstanden. Und das sollen wir auch heute. Dann werden wir getröstet. Da sagt Jesus zu der Frau, zu den Menschen vor uns und auch zu uns in dieser Stunde sagt er, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also Freispruch und Zuspruch. Man fragt jetzt als kritischer Mensch und Zuhörer, hat denn die Frau dann nie wieder gesündigt? Ich meine, ich nicht vorstellen, die war ja auch bloß ein Mensch. Es liegt in diesem Wort keine moralische Empfehlung Jesu vor. Sag, pass jetzt ganz auf, dass du immer alles richtig machst. Das meint Jesus gar nicht. Er weiß sowieso, dass wir nicht alles richtig machen. Sie soll sich an die Gnade halten. Denn von uns aus können wir das nicht. Das müssen wir auch wissen. Aber wenn Jesus so etwas zu einem Menschen, der Frau und uns, wenn er das sagt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Dann ist es immer so, wenn Gott etwas uns zuspricht oder erwartet, dann liegt in der Kraft des göttlichen Befehles an uns immer zugleich die Kraft, die er uns schenkt, dass wir diesen Befehl erfüllen wollen. Also in der Kraft, in dem göttlichen Befehl liegt auch zugleich die Kraft der Erfüllung. Denn für Gott ist kein Ding unmöglich. Und das bedeutet, Gott hat uns einen Weg geöffnet, obwohl wir das gar nicht können, weil wir fehlbare Menschen sind. Gott hat uns trotzdem einen Weg geöffnet. Das ist das Evangelium vor ihm, vor dem himmlischen Thron, ohne Sünde zu sein. Und jetzt komme ich zu dem Mann, der in der Geschichte nicht da war. Ein Mann hat unsere Sünde getragen. Und die ganze Frage, die durch die Bibel hallt, auch durch unser Leben, die ist in ihm beantwortet. So geht nämlich die Bibel los mit der Frage, wo ist der Mann? Die erste Frage, die da lautet, wo bist du, ruft Gott im Paradies Adam. Und das hebräische Wort Adam heißt schlicht im Deutschen Mensch. Und da halt diese vom Anfang der Bibel schon, dass Gott fragt, wo bist du Mensch, der du dich mit deiner Schuld verbirgst irgendwo? Und wir heute von diesem Text nehmen diese Frage auf vom Anfang, wo ist der Mann? Und da schauen wir auf das Kreuz. Und dort ist der Mann. Und dieser Mann hat sich aller Schuld gestellt und für sie Verantwortung übernommen. Und dort ist unser Friede, der Ewige. Jesus trägt für uns alle Verantwortung vor Gott. Er trägt unsere Sünden, und zwar alle. Er hat uns von dem Fluch unserer Sünden erlöst. Deshalb würde ich diesem Predigttext niemals die Überschrift geben, Jesus und die Ehebrecherin, sondern ich würde drüber schreiben, Jesus und die Erlöste. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.